Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, nachdem wir schon gerade im Lied gesungen haben von der großen Liebe Gottes zu uns, ja, und man kann wirklich auch von einer Sehnsucht Gottes nach uns und zum Leben mit uns sprechen, hören wir den Text zur Predigt, die das Umgekehrte dann aufgreift, nämlich die Sehnsucht nach Gott von unserer Seite. Ich lese Apostelgeschichte 17, die Verse 16 und 22 bis 31. Apostelgeschichte 17, Vers 16 und 22 bis 31. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allen Stücken gar sehr die Götter fürchtet. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer ansah, fand ich einen Altar, auf dem war geschrieben: dem unbekannten Gott, den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehrt, den verkündige ich euch. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der ein Herr ist Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als ob er etwas bedürfe, da er selber jedermann Lebern und Odem und alles gibt. Und er hat von einem Blut alle Geschlechter der Erde gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat im Voraus festgesetzt ihre Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, webern und sind wir. Wie auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind auch seines Geschlechts. Da wir den göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für jedermann beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt, wie schon gesagt, überschrieben mit dem Thema Sehnsucht nach Gott. Der Gesellschaftswissenschaftler Niklas Luhmann hat festgestellt, der Mensch ist unheilbar religiös. Keine Erkenntnis aus dem Mittelalter. Luhmann hat von 1927 bis 1998 gelebt, ist also erst vor 10 Jahren gestorben. Es gilt bis heute, der Mensch ist unheilbar religiös. Das kann gar nicht anders sein. Denn Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Dazu sind wir von Anfang an bestimmt. Und Paulus sagt, Gott hat im Voraus festgesetzt, dass sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns, denn in ihm leben, webern und sind wir alle. Der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. Der Mensch kann ohne Gott nicht sein. Seit dem Sündenfall hat er allerdings keine klare Gotteserkenntnis mehr. Er hat eine große Sehnsucht in seinem Herzen, auch wenn ihm das meist gar nicht bewusst ist, denn der Teufel setzt natürlich alles daran, diese Sehnsucht zu überdecken. Da kommen wir später noch drauf, ihm Ersatzbefriedigungen zu verschaffen. Aber der Mensch kann Gott nicht mehr finden. Paulus sagt, er tastet wie mit verbundenen Augen im dunklen Raum umher und möchte Gott finden. Aber er stochert nur wie ein Blinder mit der langen Stange im Nebel. Dabei ist Tatsache, Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Das gilt sogar für die Heiden. die Gott nicht kennen, die nicht nach ihm fragen, die ihn vielleicht sogar ablehnen, auch ihnen ist Gott ganz nah. Jeder Mensch lebt in der Gegenwart Gottes. In ihm leben, weben und sind wir. Getragen von Gottes machtvollem Wort, wie es auch an anderer Stelle in der Bibel heißt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Jeder Mensch lebt tagtäglich aus der gnädigen Zuwendung Gottes, auch wenn es noch nicht um Heilszuwendung geht, sondern um die allgemeinen grundsätzlichen Wohltaten des täglichen Lebens. Wenn Gott sein lebensbewahrendes, machtvolles Wort zurücknimmt, bricht alles in sich zusammen. Kann kein Mensch sein. Aber ohne den Heiligen Geist nimmt der Mensch davon nichts wahr. Es ist, als gäbe es ihn nicht. Ich vergleiche das mal mit den Fernsehwellen. Die sind überall um uns her. Aber solange einer keine Antenne oder eine Satellitenschüssel hat, sieht er davon nichts. Er spürt nichts davon. Es ist, als gäbe es nichts. Ohne den Heiligen Geist nimmt der Mensch von Gott nichts wahr. Aber die Sehnsucht nach Gott, die ist in ihm. Der Mensch glaubt an Gott oder an Götter. Das ist völlig normal. Der Atheismus, also die Behauptung, dass es keinen Gott gäbe, ist eine Erfindung der Neuzeit. Das ist ganz wichtig, auch festzustellen. Für den Menschen war es von jeher klar, dass es einen Gott gibt. Wir sehen das interessanterweise übrigens an einer Ideologie, die angetreten ist, den Glauben an Gott für überflüssig zu erklären. Dass sie sich an einem ganz entscheidenden Punkt selber widerspricht, obwohl ihr das nicht bewusst wird, nämlich die Evolutionslehre. Es geht in der Evolutionslehre ja in der Frage der Entwicklungsgeschichte des Menschen, der angeblichen, immer um die spannende Frage, wenn man einen Fund macht, sogenanntes Missing Link, ist das nun dem Affen zuzuordnen oder haben wir hier schon Mensch? Und dafür hat die Evolutionslehre drei untrügliche Kennzeichen entdeckt, die ganz eindeutig zeigen, ob es um einen Affen, um ein Tier oder um den Menschen geht. Das erste ist das Feuer. Alle Tiere fliehen vor dem Feuer, denn sie können es nicht beherrschen. Wo aber Feuerstelle ist, wo jemand gezielt Feuer gemacht und gepflegt hat, ist der Mensch. Das zweite ist Werkzeug. Und wenn es nur ein einfacher Faustkeil ist. Und das dritte, liebe Geschwister, das ist der interessante Punkt, ist Religion. Religion. Auch die Evolutionsanhänger wissen, wenn jemand seine Toten bestattet hat, ist es Mensch. Tiere bestatten keine Toten. Tiere wissen nichts von Gott, Tiere wissen nichts von Ewigkeit. Aber der Mensch weiß von Ewigkeit. Und deshalb bestattet er seine Toten und lässt sie nicht einfach verrotten. Interessant. Auch die Evolutionslehre bestätigt und bezeugt, das Wissen um Gott gehört von jeher zum Menschsein dazu. Dass er von Gott weiß, unterscheidet den Menschen vom Tier schlechthin. Wir können das übrigens noch an einem weiteren Beispiel sehen, was auch die Philosophen immer wieder betont haben und was sie in Erstaunen versetzt hat. Geht in den Urwald, irgendwo Papua-Neuguinea, in abgelegene Urwaldbergdörfer und erzählt diesen Menschen vom Handy, von Zündkerzen, von Playstation. Die verstehen nicht mal Bahnhof, die verstehen rein gar nichts. Und geht wieder hin zu diesen Menschen und erzählt ihnen von Gott. Oder egal, auf irgendeinen abgelegenen Winkel dieser Erde, wir können jedem Menschen, den wir auf dieser Welt treffen, begegnen und anfangen von Gott zu reden. Und jeder Mensch ist auf Gott hin ansprechbar. Jeder Mensch hat ein prinzipielles Wissen, eine prinzipielle grundsätzliche Ahnung von Gott. Auch wenn er im Detail ganz unterschiedliche Vorstellungen und Bilder hat. Aber jeder Mensch kann auf Gott hin angesprochen werden. Jede Kultur dieser Welt weiß, dass es einen Gott gibt, eine jenseitige Macht, die diese Erde und uns Menschen geschaffen hat. Und diesen Gott bezeugt Paulus. Wir haben deshalb auch am Anfang die Schöpferherrlichkeit Gottes gepriesen mit schönster Herr Jesu. Paulus also verkündigt diesen Gott, Gott den Schöpfer in Athen. Er war durch Athen gegangen und sah eine Unmenge an Götzenbildern. Und zwischen all diesen Altären für Zeus und Hera, für Athene, Apollon und Poseidon, sah er auch einen Altar für den unbekannten Gott. Und liebe Geschwister, diesen Altar gab es tatsächlich. Das ist immer wieder interessant und betonenswert. Wir sehen an diesen vielen Kleinigkeiten auch die absolute geschichtliche Zuverlässigkeit der Bibel. Diesen Altar für den unbekannten Gott gab es in Athen und es ist auch überliefert, wie es dazu kam, zu diesem Altar. Das war ums Jahr 600 vor Christus. Da war in Athen eine schlimme Seuche ausgebrochen und die Bürger in Athen taten nun, was sie in solchen Notfällen immer taten, sie opferten ihren Göttern, um sie gnädig zu stimmen. Allen Göttern. Aber diesmal ohne jeden Erfolg. Mengen von Menschen wurden weiter krank und starben. Alles half nichts. In ihrer großen Not schickten die Athener zum Orakel nach Delphi. Ich habe mal ein Bild dazu mitgebracht. Das sind noch die Trümmer an diesem Ort, wo das Apollon-Heiligtum stand, mit dem Orakel von Delphi. Das war in der damaligen griechischen Welt der wichtigste religiöse Ort. Und dieses Orakel sollte beantworten, warum die Götter sich diesmal nicht gnädig stimmen ließen. Dazu gab es eine Frau, die Seherin Pythia, die saß zur Weissagung auf einem dreibeinigen Sitz über einer Erdspalte, aus der Gase ausströmten. Da fiel sie dann in Trance, konnte im Kontakt mit jenseitigen Mächten dann weissagen. Und tatsächlich, die Seherin Pythia hatte auch diesmal eine Antwort. Die Athener hatten bei ihrer Verehrung einen Gott übersehen. Mit dieser Antwort gingen sie nach Hause. Sie zählten ihre Götter durch. Wen haben wir denn da alles? Sie schauten nach ihren Altären und sie waren verblüfft. Für jeden Gott gab es einen Altar. Was nun? Jetzt war guter Rat teuer. Aber die Athener hatten nicht nur das Orakel in Delphi, sie hatten auch einen hochgelehrten, berühmten Philosophen der damaligen Zeit, den Epimenides. Der war auch in religiösen Dingen bewandert und sie fragten ihn um Rat. Was machen wir jetzt? Epimenides ließ eine Herde weißer und schwarzer Schafe auf den Areopag treiben. Das war der Rat- und Marktplatz, ein erhöhter Platz in Athen. Und er ließ sie weiden und wartete, bis sie sich aus eigenem Antrieb an irgendeiner Stelle auf dem Areopag niederließen. Und dort ließ er einen Altar für den unbekannten Gott bauen. Damit nur ja in Zukunft nie mehr ein Gott übersehen werden könnte in der Anbetung. Und diese Geschichte kannte jedes Kind in Athen zur Zeit des Apostels Paulus. Wir sehen übrigens rechts auf dem Bild die Tafel. Da ist die Rede des Apostels Paulus eingetragen. Ich finde es immer interessant, deshalb zeige ich auch diese Bilder. Wenn wir von der Bibel reden, da reden wir nicht von irgendwelchen Geschichtchen und frommen Anekdötchen. Wir reden vom Handeln Gottes mitten in dieser Welt. An Orten, wo wir heute noch hingucken und sehen können, da ist es passiert, da hat Gott gehandelt, da hat Gott Menschen in die Nachfolge gerufen. Diesen Altar also vom unbekannten Gott sah Paulus und dazu viele andere. Und wir lesen, da ergrimmte sein Geist in ihm, als er die Stadt voller Götterbilder sah. Warum regt sich Paulus so auf? Ist das nicht schön, dass die Griechen so fromm sind und so fleißig die Götter anbeten? Würden wir heute in unserem nachchristlichen Zeitalter, wo sich die Menschen in Massen vom lebendigen Gott abgewandt haben, nicht auch wieder mehr Frömmigkeit und Religiosität wünschen? Nein, liebe Geschwister. Mit Frömmigkeit und Religiosität ist nichts gewonnen. Im Gegenteil, Paulus macht den Athenern deutlich, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob wir selbstgemachte Götterbilder anbeten oder den einen wahren Gott. Es ist dazu interessant, die Geschichte des Orakels von Delphi noch etwas genauer anzuschauen. Nach der griechischen Sage gebar die Erdmutter Gaia die geflügelte Schlange Python, oft auch als Drache bezeichnet. Python hatte hellseherische Fähigkeiten und lebte in Delphi. Später aber wurde Python vom Sonnengott Apollon getötet. Man sieht da oben links seinen Sonnenwagen. Die Griechen dachten ja, wenn die Sonne aufgeht und übers Firmament sieht, das ist der Sonnengott Apollon, der mit seinem goldglänzenden Wagen unterwegs ist. Und dieser Sonnengott Apollon soll nun den Python getötet haben. Durch das vergossene Blut übertrugen sich seine hellseherischen Fähigkeiten an diesen Ort in Delphi Und seither konnten medial begabte Frauen dort weissagen. Soweit die griechische Geschichte, Legende. Was ist daran interessant? Die Tatsache, dass das Orakel von Delphi auf eine Schlange oder einen Drachen zurückgeht. Das finde ich sehr interessant. Wo wir in den Religionen der Welt genauer hinsehen, begegnet uns im Zentrum der Religion häufig eine Schlange oder ein Drache. Denken wir an China, dort ist der Drache das Symbol schlechthin. Was ich auch nicht wusste, ich habe es in einem archäologischen Werk gelesen, an die babylonischen Stufentürme, die ihre Entsprechung ja in Latein- und Süd- und Mittelamerika haben. Auf der obersten Etage dieser Stufentürme, wir kennen sie aus dem Turmbau zu Babel, den gab es wirklich, da soll im obersten Stockwerk das Heiligtum gewesen sein, in dem eine Schlange oder ein Drache angebetet wurde und in grausamen Ritualen Menschenopfer gebracht wurden. An vielen Orten finden wir im Zentrum die Schlange oder den Drachen. Und die Bibel sagt uns genau, wer die alte Schlange und der Drache ist. Das ist der Teufel. Und der Teufel ist kein Feind von Religion. Da dürfen wir gar nichts vormachen. Der Teufel ist kein Feind von Religion. Im Gegenteil, dem Teufel kann es gar nicht religiös genug zugehen auf dieser Welt. Warum? Wenn es ihm gelingt, die Menschen in falscher, eigenerdachter Religiosität zu binden, kommen sie nicht mehr auf die Gedanken, nach dem wahren, lebendigen Gott zu suchen. Das ist das beste Ablenkungsmanöver, die innere Sehnsucht im Menschen mit falschen Gaben zu stillen und zu befriedigen. Deshalb ist der Teufel kein Feind von Religion, er ist der Urheber von Religion. Nicht von wahrem Glauben, aber von Religion. Und jetzt verstehen wir, liebe Geschwister, warum Paulus so grimmig wird. Paulus ist nicht böse auf die Menschen in Athen. Er ist traurig, er ist tief erschüttert, weil er weiß um die Sehnsucht des Menschen. Und er sieht, wie die Athener dem Teufel auf den Leim gegangen sind. Wie sie selbstgemachte Götterbilder anbeten, tote Götzen, die ihnen nicht helfen können. Die Sehnsucht des Menschen nach Gott trägt eben auch ein erhebliches Gefahrenpotenzial in sich. Wenn sie ungestillt bleibt, wenn der Mensch nicht seiner Bestimmung gemäß mit Gott lebt, dann entsteht in der Seele des Menschen ein Vakuum. Wir wissen das. Ist ein leerer Raum. Und weil Gott uns Menschen aber zur Fülle und nicht zur Leere berufen hat, saugt dieses geistliche Vakuum in uns alles an, was es an Ersatzbefriedigung bekommen kann. Das ist eine alte Erkenntnis. Es soll kein geringer als der bekannte deutsche Philosoph Immanuel Kant gewesen sein, der gesagt hat, wo dem Glauben die Tür versagt wird, da steigt der Aberglaube durch das Fenster. Es bringt dieses Vakuum zum Ausdruck. Dieser Raum, den Gott für sich als Wohnung in jedem Menschen geschaffen hat, kann nicht leer bleiben. Es ist eine unstillbare Sehnsucht drin. Und wo Gott nicht mehr das Sagen hat, da ergreifen fremde Mächte die Herrschaft über den Menschen. Wir erleben das übrigens interessanterweise heute in einer Art, wie das vor Jahrzehnten kaum jemand für möglich gehalten hätte. Religion war tot, gesagt von den Kommunisten, von den Materialisten, von den angeblichen Naturwissenschaftlern, von der ganzen Aufklärung. Und was erleben wir? Religion boomt. Religion boomt. Heute vor allem in den Spielarten des New Age, wo vor allem die östlichen Religionen wieder belebt werden, aber auch alles andere an Formen primitivsten Heidentums, was es in der Menschheit je gegeben hat. Alles treibt der Mensch heute wieder. Wer heute religiöse Erlebnisse und Wunder anbietet, kann sich des Zulaufs der Massen gewiss sein. Liebe Geschwister, wenn wir unsere Kirche sonntags rappelvoll kriegen wollten, dann könnten wir das wahrscheinlich menschlich hinkriegen. Wir müssten große Plakate aufhängen, jeden Sonntag Zeichen und Wunder. Jeden Sonntag spirituelle Erlebnisse en masse. Und dann noch eine entsprechende Tamtam-Musik, die den Menschen seelisch möglichst breit anspricht und so weiter. Und dann kommen die Leute. Aber das ist nicht der Weg der Bibel. Wir sehen aber, spirituelle Erlebnisse sind gefragt wie nie. Verheilende Steine, Feng Shui und alles mögliche andere geben die Menschen Unsummen aus. Den Glauben an Gott haben sie abgelehnt, weil er angeblich unwissenschaftlich sei. Stattdessen glauben sie an die heilende Kraft von Edelsteinen, von Pyramiden. Sie glauben an den Schornsteinfeger, den Glücksklee, die schwarze Katze von links oder an die Macht der Sterne. Ich habe nur wenige Beispiele angeführt. Im Grunde kann alles zur Religion werden. Zuallererst das Geld, die Karriere, das Hobby, das Vergnügen. Aber das Vakuum, das die fehlende Gemeinschaft mit Gott hinterlassen hat, wird nicht gefüllt. Nicht wirklich. Der Mensch behandelt damit nur die Symptome. Und Symptome sind ja nicht die Krankheit selber, sondern nur die oberflächlichen Auswirkungen. Ich zeige es an einem einfachen Beispiel aus dem Bau. Ein Haus steht im Sumpf, im nassen Untergrund. Die Mauern ziehen Feuchtigkeit hoch. Salpeter und Schimmel setzen sich an den Wänden ab. Ich kann jetzt eine Bürste nehmen, kratze Schimmel und Salpeter ab und streiche die Mauer neu. Sieht alles wieder gut aus. Ist das Problem gelöst? Natürlich nicht. Denn das Haus steht immer noch im nassen Grund. Die Mauern ziehen weiter Feuchtigkeit nach oben. Es wird nicht lange dauern, dann sind Schimmel und Salpeter wieder da. Es hilft nichts, wenn ich das Problem neu anstreiche. Ich muss es lösen. Ich muss also das Haus trockenlegen, eine Drainage drumherum ziehen, Bitumenschicht auftragen, Noppenbahn legen und so weiter. Geistlich gesprochen, der Mensch kann auf alle erdenkliche Weise versuchen, das geistliche Vakuum in seiner Seele zu füllen und die Symptome zu bekämpfen. Aber das Problem, die große Leere in seiner Seele bleibt, bis er zum lebendigen Gott gefunden hat. Und deshalb erklärt Paulus den Athenern den Unterschied von ihrem falschen zum rechten Glauben. Er knüpft dazu an dem an, was ist. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer ansah, fand ich einen Altar, auf dem war geschrieben, dem unbekannten Gott. Den ihr nun verehrt, ohne ihn zu kennen, den verkündige ich euch. Paulus knüpft an dem, was ist. Das dürfen wir bis heute tun. Aber dann, liebe Geschwister, kommt etwas, was heute meistens zu wenig getan wird. Paulus räumt radikal auf mit allen falschen Vorstellungen, die da sind. Radikal. Das sehen wir in den folgenden Versen. Er sagt den Athenern, wenn wir göttlichen Geschlecht sind, dann kann Gott doch nicht weniger sein als wir. Wenn Gott uns geschaffen hat und wir schon als seine Geschöpfe lebendige, beseelte, intelligente Menschen sind, dann kann er doch selber nicht eine tote Statue aus Gold oder Silber oder Stein sein. Geht doch nicht. Und Gott wohnt doch nicht in Tempeln, von Händen gemacht. Wie sollte der Gott, der durch sein machtvolles Wort den ganzen Kosmos ins Dasein gerufen hat, in einen von Menschen gebauten Tempel passen? Außerdem braucht er nicht unsere Fürsorge, Essen und Trinken, unsere Pflege. Er ist doch selber der, der uns das Leben gibt und alles, was wir zum Leben brauchen, Vers 25. Paulus räumt also radikal auf. Er wischt mit diesen Sätzen alles weg, was an religiösem Götterkult in Athen da ist. Er versucht nicht unter Verzicht auf die Wahrheit bei den Leuten gut anzukommen. Er weist in aller Klarheit den Weg zum Leben. Das ist bis heute nötig. Wenn wir nur an dem anknüpfen, was da ist, aber die Irrtümer nicht wegfegen und ihnen widersprechen, dann fügen wir dem Aberglauben und Unglauben der Menschen nur eine kleine Portion Wahrheit dazu und vermengen die Wahrheit mit der Lüge und dem Irrtum. Das führt nicht zum Glauben an den lebendigen Gott. Und Paulus weiß, dass er damit in ein Wespennest sticht. Denn da hängen ja viele Menschen auch existenziell dran. Wir wissen es aus Ephesus, wo die Goldschmiede und Silberschmiede Aufruhr gemacht haben. Groß ist die Diana von Ephesus. Ja, weil die ihre ganzen Götterbilder verkauft haben und davon gelebt haben. In Athen ist es ja nicht anders. Von diesen Götterkulten leben Hunderte und Tausende von Menschen. Und wenn Paulus sagt, das ist alles nichts, wischt er ihre Existenz vom Tisch. Der Aufruhr ist verständlich. Aber Paulus scheut ihn nicht um der Wahrheit willen. Und dann, liebe Geschwister, wird Paulus in der Sache ganz eindringlich. Ganz eindringlich. Jetzt ist es Zeit umzukehren. Jetzt. Zwar hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Interessant, Paulus sagt nicht nur, er lädt ein, er gebietet.
Gott gebietet, umzukehren und Buße zu tun, denn dazu hat er den Menschen geschaffen. Bis Jesus in die Welt gekommen ist, hatte allein das Volk Israel das Wort Gottes. Die Völker waren unwissend. Sie hatten zwar auch eine allgemeine Ahnung von Gott, aber keine Offenbarung von Gott. Kein genaues Wissen, wie sie mit Gott leben können. Aber in Jesus ist das anders. In Jesus ist das Wort Gottes an alle Völker, an alle Menschen gegangen. Und jetzt sind alle Völker an allen Enden der Erde aufgefordert, sich Gott zuzuwenden, ihm zu vertrauen, ihm ihr Leben zu übergeben, nach seinem Willen zu fragen, zu seiner Ehre zu leben. An Gott zu glauben und mit Gott zu leben, war zu jeder Zeit für jeden Menschen entscheidend wichtig. Denn wer ohne Gott lebt, verfehlt das Leben. Heute aber drängt die Zeit noch viel mehr, sagt Paulus. Wer ohne Gott lebt, verfehlt auch die Ewigkeit. Dann kommt Vers 31, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und für jedermann beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Jetzt redet Paulus von Jesus. Jesus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben. Aber er kommt wieder, um zu richten. Wir haben erst vor wenigen Sonntagen das Osterfest gefeiert. Und ich hatte in der Predigt darauf hingewiesen, es kommt Paulus alles darauf an, dass es hier um knallharte Fakten geht. Zuverlässiges. Und Paulus knüpft auch hier an diesen Fakten an und sagt, Gott hat Jesus durch die Auferstehung nicht nur als Retter bewiesen, öffentlich vor aller Welt beglaubigt, sondern auch als kommenden Richter. Öffentlich, für jedermann ersichtlich. Paulus ist sicher, dass alle Welt die Tatsache der Auferstehung erkennen kann, wenn sie nur will. Dazu bereit ist. Die Auferstehung kann für keinen denkenden Menschen ein Problem sein. Dazu noch eine interessante, kurze Begebenheit. Die meisten von uns werden von ihm schon gehört haben, von Voltaire. War einer der größten Denker der französischen Aufklärung. Er war auch ein scharfer Kritiker von Religion und Kirche und wurde deshalb von vielen für einen Atheisten gehalten. Damit liegt man aber deutlich daneben. Für Voltaire war der Glaube an Gott, den Schöpfer, das Nächstliegende. Er war wie Paulus der Meinung, dass man von der Gesetzmäßigkeit des Kosmos zwingend auf eine höchste Intelligenz schließen kann. Und Voltaire hat wie Nietzsche und Kant die Bedeutung Gottes für den Menschen erkannt. Die moralische Bedeutung. Ganz klar gesehen, wenn Gott sich vom Menschen ablöst, geht er moralisch den Bach runter. Und wir erleben es heute ganz knallhart. Und Voltaire konnte deshalb sagen, wenn Gott nicht existierte, müsste man ihn erfinden. Aber er wusste, man braucht ihn nicht erfinden, es gibt ihn. Und zu diesem Voltaire kam eines Tages eine adelige Dame, die dachte auch, er wäre Atheist und wollte klug sein, wahrscheinlich sich auch bei ihm einschleimen und hat die Auferstehung Jesu geleugnet. So nach dem Motto, das kann man einem modernen denkenden Menschen doch nicht zumuten, an solchen Firlefanz zu glauben. Aber Voltaire hat ihr gesagt, Madame, die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Der Gott, der den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch ein zweites Mal schaffen. Die einfachste Sache der Welt. Die Auferstehung Jesu ist kein wissenschaftliches Problem, aber sie ist ein gewaltiges geistliches Zeugnis. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt. Dieser Jesus ist von Gott gesandt. Er ist von Gott öffentlich beglaubigt. Dem sollt ihr vertrauen, dem sollt ihr euer Leben übereignen. Dem folgt nach. Und liebe Geschwister, liebe Gäste, ich werde nicht müde zu betonen, die Zeit ist nahe herbeigerückt. Ich vermute viel mehr, als wir uns alle vorstellen und zu ahnen vermögen. Dieser Tag, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommt, ist nicht mehr weit entfernt. Die Zeichen dafür verdichten sich. Ich könnte viele nennen. Ich will es heute bei einem einzigen belassen, bei einem Fremdwort, das viele vielleicht auch gar nicht gehört haben. Gender Mainstreaming ist ein Wort ungetüm, das absichtlich so gewählt wurde, um die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs zu verdecken. Zwei englische Wörter. Nach diesem Begriff übrigens, liebe Geschwister, ich sage gleich, worum es geht. Das ist die Grundlinie unserer heutigen Politik in Deutschland, in der EU und weltweit. Gender Mainstreaming. Gender ist ein englischer Kunstbegriff, der beinhaltet, dass das Geschlecht des Menschen gar nicht festliegt. Die Behauptung, dass der Mensch nicht als männliches oder weibliches Wesen geboren wird, sondern sich im Prinzip im Laufe seines Lebens beliebig entscheiden kann, ob er Männlein oder Weiblein sein will, heute so oder morgen anders. Was dahinter steht, ist der Grundangriff auf die Schöpfungswirklichkeit Gottes. Der Mensch will sich mit seiner Geschlechtlichkeit nicht aus der Hand Gottes annehmen. Gott wird weggewischt, der Mensch wird komplett neu geschaffen und erdacht. Und weil der Unsinn so offenkundig ist, wird sowas auch nicht öffentlich diskutiert und thematisiert, sondern es wird in politischen Zirkeln, die kein Mensch demokratisch legitimiert hat, in Brüssel und sonst irgendwo auf dieser Welt bestimmt. Und das ist längst rechtsgültig und rechtswirksam Grundlage unserer Politik in Deutschland und in Europa. Nach Gender Mainstreaming muss sich alles richten. Und das zieht seine Kreise bis hinein zur Familienpolitik einer Ursula von der Leyen, wo wir erleben, mit welcher Brutalität und Unbarmherzigkeit Kinder ihren Eltern weggerissen werden, die ihre Kinder von unchristlichen Einflüssen fernhalten und zu Hause erziehen wollen. Was ziemlich sicher radikal gegen das Grundgesetz sein dürfte. Aber es geht um die Lufthoheit über unseren Kinderbetten. Ein totalitärer Staat will die Kinder möglichst vom Wochenbett an in seine eigene Obhut aus der christlichen und moralischen Erziehung der Eltern herausreißen und sie nach seinen eigenen gottlosen Vorstellungen indoktrinieren, von frühester Kindheit an. Um nichts anderes geht's. Ich werde mal ganz deutlich, mich kotzt es an, wenn ich sehe, wie an unseren Volkstrauertagen unsere Politiker im Blick auf die Gräuel des Dritten Reiches immer wieder Stereotype behaupten, so etwas darf nicht mehr geschehen. Da geht es mir wie dem Paulus, da kriege ich so einen Hals. Warum? Wir haben diesen Totalitarismus, diesen neuen Gesinnungsterror in unserem Land längst wieder. Nur noch verborgener. Wir haben ihn längst wieder. Wir haben ein totalitäres, antichristliches Regime und System, das sich in Deutschland, in Europa und weltweit herauskristallisiert. Es geschieht im Verborgenen. Und die einzelnen Auswirkungen sehen wir zum Teil. Eine kleine praktische Konsequenz dessen. In England sind Mom und Dad zu Unwörtern an der Schule erklärt worden. Ganz neue Meldung. Mom und Dad, Papa und Mama, darf man nicht mehr sagen. Böses Wort, ganz schlimm, pfui, bäh, Finger weg davon. Stattdessen darf man nur noch Parents sagen, Eltern, denn das ist geschlechtsneutral. Formulierungen wie Mom und Dad würden ja beinhalten, dass es normal ist, dass Kinder einen Vater und eine Mutter, Eltern weiblichen und männlichen Geschlechts haben, aber das widerspricht Gender Mainstreaming. Das widerspricht der herrschenden Gesinnungsdiktatur. Deshalb werden solche Worte zu Unwörtern erklärt. Und wir werden es mehr und mehr erleben, dass Menschen, die sich diesem Gesinnungsterror nicht beugen, strafrechtlich belangt werden. Wir haben es bereits. In anderen Ländern, England, Holland stärker, Skandinavien bei uns bisher, vor allem im Schulsektor, sonst noch erfreulicherweise weniger. Ich habe es etwas breiter ausgeführt, damit wir sehen, liebe Geschwister, vor unseren Augen, mitten unter uns entsteht das endzeitliche, antichristliche Reich. Und Christus steht vor der Tür. Und deshalb drängt die Zeit. Es gilt, bereit zu sein. Es ist höchste Zeit, die Sehnsucht nach Gott an der Quelle zu stillen. Bei Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser der Welt, deinem, unserem Heiland und Erlöser. Amen.